Merci vielmals, Frank. Den Drucker müsstest du mir vielleicht mal schnell da lassen. Der Frank hat letztes Mal gesagt, alle schwierigen, theologisch schwierigen, heiklen Themen habe ich in dem Seminar. Also das ist natürlich nicht so. Da möchte ich schon gerade noch sagen, nicht, dass da falsche Bilder entstehen. Der Frank habe ich da irgendwie nicht geschafft oder so. Wir haben einfach die Themen ganz, pragmatisch so aufgeteilt. Wir haben unser Skript zusammengelegt und haben geschaut, wer hat wo tiefer geschafft. Oder schon mehr geschafft, schon mehr Vorarbeit gehabt. Und so haben wir die Skripts dann zusammengelegt. Darum habe ich von Anfang an gesagt, das Thema Gabe, das will ich eigentlich lieber nicht machen. Da hat der Frank sehr viel besser geschafft als ich und viel intensiver. Darum wird er den nächsten Arbeit haben. Also nicht, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, der eine von uns sei da theologisch um einen anderen Ecken oder so als der andere. Hä? Okay, das ist geklärt. Gut. Thema Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Thema, wo immer wieder Fragen auslöst, wo immer wieder Diskussionen gibt. Wir schauen ein bisschen heute Abend, was ist die charismatische Definition von dem Begriff? Also wie wird der Begriff Taufe mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe, wie wird der in stark charismatischen Gemeinden gefüllt? Was verstehen Leute, die jetzt eher aus einer pfingstlichen Gemeinde kommen unter dem Begriff? Dann schauen wir ein bisschen an, was sagt eigentlich die Bibel über den Begriff? Wie muss man den Begriff biblisch-theologisch verstehen? Und zweitens schauen wir das Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist an. Haben wir letztes Mal schon ein bisschen einen Einblick gehabt, machen wir heute Abend die Fortsetzung. Und dann schauen wir noch drei schwierige Stellen in der Apostelgeschichte an, schwierig in dem Sinn, weil die drei Stellen immer wieder kommen und auch zu Verwirrung führen und für Verwirrung sorgen, auch innerhalb von Gemeinden. Also, ja, das werden wir dann sehen, wenn wir die drei Stellen miteinander anschauen. Gut. Zuerst vielleicht eben die Frage der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Begriff, der immer wieder zu Verwirrung und Diskussionen führt. Wenn wir das Thema anschauen, eben, dann werden wir uns auch müssen, irgendwo mit der charismatischen Bewegung auseinandersetzen, weil der Begriff sehr stark, gerade von Charismatikern, immer wieder gebraucht wird, aufgeworfen wird und auch gefüllt wird, und zwar in eine eindeutige Richtung theologisch. Also ich habe diese Woche mir zwei Predigten angehört, von jemandem aus Deutschland, von einer charismatischen Gemeinde. Und ich habe gestaunt, er hat gerade zweimal im gleichen Jahr, im Februar und im Sommer, gerade nochmal über das Thema predigt. Gerade zweimal, knallhart. Fast die gleiche Predigt war, habe ich dann gemerkt. Das ist der Vorteil, wenn du mal Predigten, die ein halbes Jahr auseinander liegen, innerhalb von zwei Stunden kannst du hintereinander hören. Also er hat in der zweiten Predigt nicht viel anders gesagt als in der ersten Predigt. Aber ich habe gedacht, er hat sehr viel gesagt, was ich so nicht würde sagen zu dem Thema, weil ich ein anderes Verständnis habe, als er hatte. Oder aber, ich würde es gleich sagen, aber ich würde andere Worte benutzen. Das werdet ihr vielleicht jetzt dann merken. Gut, wie sieht das aus? Es werden immer wieder Fragen gestellt im Zusammenhang mit der Geistestaufe. Also vielleicht, ich frage jetzt euch zuerst einmal, wer von euch weiß, was Taufe mit dem Heiligen Geist ist? Oder was stellt ihr euch eigentlich darunter vor? Irgendwelche Meinungen? Wer bietet etwas? Wer will mal etwas reinwerfen? Okay. Okay. Mhm. Also jetzt ist das Wort vorgekommen, Geistestaufe. Hast du es schon ein bisschen gefühlt? Freisetzung, aber genau definiert ist es noch nicht. Einmalig oder mehrmalig? Also ich hätte schon mindestens vier Fragen. Andere, was meint ihr, was ist das Geistestaufe? Oder was, wie ist es bei euch gefühlt worden, Martin? Okay, das heisst, du wirst unter Geistestaufe wirst du es empfangen, das Überkommen vom Heiligen Geist verstehen. Okay, gut. Also Geistestaufe, das wäre in deinem Fall kein zweites Ereignis nebst der Bekehrung. Es ist zeitgleich mit der Bekehrung und es meint das Überkommen vom Heiligen Geist. Jetzt merkt ihr schon, das sind zwei, also ihr müsst wahrscheinlich reden miteinander nach dem heutigen Abend. Ihr seht es nicht ganz gleich, oder? Spürt ihr etwas? He? Was ist sonst, wie habt ihr sonst das Thema Geistestaufe? Ist euch das sonst irgendwie näher gebracht worden? Oder was habt ihr für Meinungen? Jawohl, Elisabeth.
Ich lese von der Geistestaufe, denke ich, Apostelgeschichte 2.
Okay, gut. Okay, also theologisch hochinteressant. Das Spannungsfeld, das sich da auftut, oder? Ich tue es jetzt nicht wiederholen, für auf der CD spielt nicht so eine Rolle, aber nochmal einen anderen Aspekt, Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Auch da die Frage, gibt es das einmal, ist das einfach bei den Aposteln so gewesen, oder können wir das auch erleben heute? Meine Folgefrage wäre, müssen dann die gleichen Zeichen folgen? Also müssen auch alle, die im Geist tauft werden, automatisch dann können andere Sprachen reden, so wie Apostelgeschichte 2? Das sind schon Haufen Fragen, die jetzt aufgeworfen werden. Ich bringe euch ein paar Fragen, die immer wieder gestellt werden im Zusammenhang mit der Geistestaufe, mit dem Begriff. Also, die Frage ist, jeder Christ mit dem Heiligen Geist tauft oder sind nur bestimmte Christen mit dem Heiligen Geist tauft? Wenn es Martin seine Definition wäre, jeder, der wiedergeboren ist, erlebt eine Geistestaufe, muss man sagen, automatisch alle. Wenn es aber anders wäre, wenn es etwas Übernatürliches wäre, das dazukommt, dann könnte man sagen, es gibt Christen, die sind nicht mit dem Geist tauft. Die Frage, bin ich jetzt mit dem Geist tauft, ja oder nein? Falls ja, was heisst das? Falls nein, was bedeutet das? Das sind die Fragen. Was ist Geistestaufe ganz genau? Was bewirkt sie? Wenn erfolgt sie? Da kommt auch die Frage, muss ich um die Taufe bitten? Muss ich mich dafür öffnen? Das wäre ein bisschen dein Aspekt, Bereitschaft haben. Muss ich zum Beispiel unter Handauflegung über mir beten lassen, wenn ich will, Geistestaufe erleben? Wie fühlt man das? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Geistestaufe und dem Sprachen, sprich Zungengebet? Gibt es da einen Zusammenhang? Das sind so die Fragen, die immer wieder kommen. Wenn ich diesen Fragen ein bisschen nachgehe, möchte ich euch auch gerne erklären, was Taufe mit dem Heiligen Geist ist. Zumindest, wie man sie vom Wort her theologisch, biblisch müsste klären. Aber ich gebe euch zuerst die Definition von der Geistestaufe, wie sie in charismatischen Gemeinden verstanden wird und zum Teil auch sehr stark oder aber auch weniger stark gelehrt wird. In charismatischen Gemeinden wird gelehrt, Taufe mit dem Heiligen Geist, das sei eine einmalige zweite Erfahrung nach der Bekehrung. Also etwas Einmaliges, nicht etwas sich Wiederholendes, es ist etwas Einmaliges, aber etwas Zusätzliches neben der Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt, wo ein Mensch Jesus annimmt, wird er gerettet. Bei der Taufe im Heiligen Geist kommt er aber die Grundlage über, um in Vollmacht seinen Dienst tun und im vollen Segen leben. Charakteristisch dabei ist, dass die Erfahrung von vielen Geistgetauften die ist, dass sie sagen, ich habe nach meiner Wiedergeburt eine lange Phase von der Kraftlosigkeit, von vielen Niederlagen erlebt. Aus dem ist eine grosse Sehne entstanden nach mehr Vollmacht, nach mehr Sieg, nach mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben. Und schließlich nach langem Sehnen und Flehen ist mir die Erfahrung zuteil geworden. Die Erfahrung, die zweite Erfahrung nach der Wiedergeburt, die ist sowohl inhaltlich als auch zeitlich klar getrennt von der Wiedergeburt und sie wird eben mit dem Terminus Taufe im Heiligen Geist bezeichnet. Typische Vertreter von dieser Sicht wären der Moody, der Torrey und der Finney. Das sind alte Theologen. Noch nie gehört, he? Okay, aber zumindest, dass ihr wisst, der Rohner und der Bigler sind nicht ganz allein mit dem, was da verzapft. Es gibt andere, die haben auch noch Meinungen. Und das sind jetzt Leute, die würden es ein bisschen anders sehen als zumindest der Rohner. Also der Moody, der Torrey und der Finney, wobei sind alte Theologen. Ich behaupte, heute würden sie nicht mehr von der Taufe im Heiligen Geist reden. Sie würden heute ein anderes Wort brauchen, für das, was sie meinen. Aber sehr bekannte Vertreter sind sicher der Nicky Kraus, den kennt ihr vielleicht von «Das Kreuz und die Messerhelden». «Kreuz und die Messerhelden», «Teen Challenge», Nicky Kraus. Der Kenneth Hagin, er ist sicher einer der stärksten Vertreter, ist sicher auch sehr extremer Charismatiker. Joyce Meyer, Sie vertritt auch sehr stark Taufe im Heiligen Geist als zweite Erfahrung. Der Kenneth Copeland, der Francis Frangipane, der Rodney Howard Brown, der Vater vom Toronto, sagen, das sind so Leute, die sehr stark Taufe im Heiligen Geist als zweite Erfahrung neben der Wiedergeburt würden bezeichnen. Was verwirrend ist im ganzen Thema, das ist, dass sehr viele Begriffe oft sehr unterschiedlich gebraucht werden. Dass ihr Bücher finden werdet, wo von der Geistestaufe dreht ist, dann ist aber wieder von Salbung dreht, dann ist wieder von der Fülle vom Geist dreht. Man probiert mit all diesen Themen eigentlich das beschreiben. Ein zweites Erlebnis, der Heilige Geist ganz stark erleben, auch sehr emotional erleben, spüren nach der Bekehrung. Tatsächlich muss man sagen, vieles von dem, was Charismatiker mit dem Begriff Geistestaufe umschreiben, ist eigentlich etwas, wo wir eher konservativ-evangelikale, ich nenne es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob du dich da auch damit drin hineinziehst, aber ich rede mal von mir, also eher konservativ-evangelikale, wo ich würde als Folge von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist bezeichnen. Das heisst, Charismatiker haben eigentlich ein super Anliegen und ich denke ein Anliegen, das wir auch haben sollten. Nämlich der tiefe Wunsch nach mehr Nähe zu Jesus. Der Wunsch teile ich, 100%ig, vollumfänglich. Aber ich glaube, der Begriff dafür, Geistestaufe, und auch der Weg dorthin, sage ich, das ist für mich theologisch nicht ganz korrekt. Werdet das nachher sehen. Ich muss vielleicht auch eine Klammerbemerkung machen. Also innerhalb der charismatischen Bewegung ist in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Wandel feststellen, was die Lehre der Geistestaufe anbelangt. In der klassischen Pfingstbewegung hat man am Anfang gelehrt, dass der Heilige Geist, dass man den erst bei der Geistestaufe überkäme. Und aus dem heraus ist eigentlich das zweite Erleben nach der Wiedergeburt ist noch heilsnotwendig gewesen. Man hat auch gesagt, wenn du Geistestaufe überkommst, kannst du in Zunge reden. Das heisst, wenn du nicht kannst Zunge reden, hast du keine Geistestaufe erlebt. Wenn du keine Geistestaufe erlebt hast, hast du den Heiligen Geist nicht. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bist du nicht gerettet. Und da, der Zirkelschluss, das war natürlich dann sehr schwierig gewesen. Da hat man also wirklich in den 80er Jahren, hat man dann noch lange diskutiert, ob jetzt nicht pfingstliche Evangelikale in den Himmel kommen. Also die Pfingstler haben gesagt, die in der FWG, die reden nicht in die Zunge, die kommen nicht in den Himmel. Dann haben natürlich die in der FWG ein Problem gehabt. Die haben dann einfach umgekehrt gesagt, die in der Pfingstgemeinde, die reden alle in die Zunge, das ist dämonisch und vom Teufel. Also so hat man sich gegenseitig Steine in den Garten gerührt. Weitergekommen ist man nicht, Menschen für Jesus gewonnen hat man nicht. Man hat aber schön hüben und drüben aus dem Schützengraben aus den Namen beschossen und es hat überhaupt nichts gebracht. Heute ist es sicher anders. Heute würde man das in dieser Schärfe so, weder bei den Pfingstlern noch in der FWG, würde man das so lehren. Jawohl, also da hat es sicher eine Entschärfung gegeben. Oftmals passiert Taufe im Heiligen Geist in der charismatischen Gemeinde durch Handauflegung. Sie wird auch von verschiedensten Erfahrungen begleitet. Als Belegstelle nimmt man dann eben Apostelgeschichte 8, eine Stelle, die wir heute Abend anschauen werden, Apostelgeschichte 19. Oft werden als Beweis von der Geistestaufe Erfahrungen genannt, wie es durchströmt werden von gewaltiger Macht. Der Fini hat das so beschrieben. Das Zungenreden, ganz klar. Zittern, Wärme, überflüssende Gefühlswallungen. Es gibt noch ganz andere Phänomene. Rodney Howard Brown im Toronto-Sagen hat das stark so erlebt. Ich merke in der Praxis immer mehr, wie der Ausdruck Taufe mit dem Heiligen Geist und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie die fast synonym beschrieben werden. Taufe mit dem Heiligen Geist, die einmalige Geistestaufe, ist ein einmaliges Erlebnis, oft begleitet von starken Gefühlen, wo nachher wie ein Eingangstor wird dafür, dass jemand nachher immer wieder erfüllt werden kann mit Gottes Geist und quasi eben im vollen Segen kann unterwegs sein. Also das wäre so ein bisschen die charismatische Definition von der Geistestaufe. So würde ein Charismatiker grosso modo Geistestaufe definieren. Wobei ich euch auch hier muss sagen, ihr findet alles. Also Charismatiker sind sowieso nicht unbedingt... Theologie spielt eine zweitrangige Rolle in einer charismatischen Gemeinde. Die Erfahrung ist viel wichtiger. Theologie ist nicht so wichtig, die Erfahrung ist wichtig. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Bei uns ist Theologie wahnsinnig wichtig. Ob man sie denn auch erfahren oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben die richtige Lehre. Und irgendwo denke ich, müsste es da wie einen Mittelweg geben. Ich muss euch vielleicht sagen, wir haben als im Wallis unsere Pfingstgemeinde in Brieg, im Nachbarort, hat extreme Wellen durchgemacht. Also die haben jede Welle durchgemacht, die es gegeben hat. Von der ersten, zweiten, dritten Welle bis zu Toronto, alles. Und unsere FEG hat sich sehr stark abgrenzt und gesagt, wir sind nicht so. Es war fast ein bisschen anticharismatisch bei uns in der Gemeinde, wo ich gekommen bin. Wir haben dann lang gearbeitet an einem gemeinsamen Weg. Weil wir haben gespürt, in der Pfimi wird die Theologie immer wichtiger. Sie stellen vieles von ihren Erfahrungen ein bisschen in Frage. Und gleichzeitig haben wir bei uns in der Gemeinde gesagt, es kann nicht sein, dass wir nur immer auf der richtigen Lehre rumhacken, aber wir machen kein Erlebnis mit Jesus. Irgendetwas stimmt da auch nicht. Und so haben wir einen gemeinsamen Weg gefunden. Und das hat dann schließlich gipfelt darin, dass wir die Gemeindeleitung von der Pfimi eingeladen haben. Unsere Gemeindeleitung hat die Gemeindeleitung von der Pfimi eingeladen. Und es ist dann nicht lang gegangen. Zuerst sind alle so ein bisschen ungemütlich auf dem Stuhl gehockt, oder? Wie verhalte ich mich jetzt? Ja, kein Geschirr verschlagen. Und dann hat irgendein von unseren Ältesten aus der FEG hat dann zu den Leitern der Pfimi gesagt, ich will euch das schon sagen, ihr habt mich schwer verletzt in der Anfangszeit, weil ihr habt mir das Heil abgesprochen. Ich kann nicht Zunge reden. Und ihr habt mir das Heil abgesprochen. Ihr habt gesagt, ich sei nicht erlöst. Und er hat das alle Mut, hat er das so mal auf den Tisch gekützelt. Und ich habe gemerkt, meine Ältesten, die haben alle genickt. Ich habe gemerkt, jawohl, so war es gewesen, ja. Und dann hat einer der Ältesten von der Pfimi gesagt, tut uns auch leid, haben wir Fehler gemacht. Aber ihr in der FEG habt uns jahrelang zu verstehen gegeben. Ihr habt die richtige Lehre und wir nicht. Und dann sind meine Ältesten da gehockt, ein bisschen wie geklöpfte Affen, und haben gesagt, aha, anscheinend haben wir auch Fehler gemacht. Das war ganz ein guter Abend. Wir haben wirklich Versöhnung erlebt und seitdem arbeiten wir zusammen als Gemeinde. Wir haben einen guten Weg, einen Gipfel 2013 in Prochrist, wo wir zusammen mit der Landeskirche Prochrist gemacht haben bei uns im Wallis, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen Menschen gewinnen. Wir wollen uns nicht über so Fragen streiten. Also gut, kleine Klammerbemerkung. Gut, Taufe im Heiligen Geist, das ist unser Thema, nicht Pfimi und Effige Fisch. Was lehrt die Bibel über Taufe im Heiligen Geist? Vielleicht ist schon mal wichtig festzuhalten, dass der Begriff Taufe im Heiligen Geist nur 7-mal vorkommt im Neuen Testament. Also um den Begriff wird ein riesiges Geschiss gemacht sein, aber der Begriff kommt nur 7-mal vor im Neuen Testament. Das muss man wissen. Ich habe euch aufgeschrieben, wo das die Stellen vorkommen. 4-mal kommt der Begriff in den Evangelien vor, beim Johannes. Matthäus 3,11, 1, Markus 1,8, Lukas 3,16, Johannes 1, Vers 33. Ihr könnt irgendeine von diesen Stellen nehmen, kommen aus den synoptischen Evangelien. Es ist immer das Gleiche. Ich lese Matthäus 3, Vers 11. Sagt Johannes, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Seine Sandalen zu tragen, bin ich nicht würdig. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. All diese Stellen, 4-mal, reden genau vom Gleichen. Er wird kommen und wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Die zweite Stelle finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da redet Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da heißt es, wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Wenn Jesus da sagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung, die vom Vater kommt, denn ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Was meint Jesus damit? Von was redet er? Er redet, jawohl, wer hat er gesagt? Jawohl, er redet eindeutig von Pfingsten. Apostelgeschichte 1, Vers 5 weist eindeutig auf Pfingsten hin. Jetzt sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 5, der Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wir haben hier all die Stellen, wo der Johannes mit Wasser tauft und sagt, es wird dann einer kommen, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Von was reden die vier Stellen? Er wird euch mit Wasser und er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Von was hat der Johannes geredet? Auch von Pfingsten. 5 von 7 Stellen. Weisen einmal klar auf Pfingsten hin, wenn es um Geistestaufe geht. Um da, was an Pfingsten die Apostel erleben. Lesen wir die 6. Stelle, Apostelgeschichte 16, Vers 11. Da sagte Petrus, oh, da stimmt etwas hinten und vorne nicht. 11, Vers 16, sorry. Ah ja, steht ja. Lesen sollte man können. Okay. 11, Vers 16. Der Petrus erzählt da, dass er, ist beim er muss sich rechtfertigen, er ist zum Cornelius, einem Heid, hat mit dem gegessen, hat dem predigt. Und da ist gar nicht gut angekommen bei den übrigen Aposteln. Die haben gesagt, das funktioniert nicht, du kannst nicht einfach zu einem Heid heim essen, das macht man nicht. Und dann erzählt der Petrus davon, ich war beim Cornelius und habe predigt. Und auf das Mal ist etwas passiert. Der Heilige Geist ist auf die oben runtergekommen. Und er sagt, und die haben genau das Gleiche erlebt wie mir. Kapitel 11, Vers 16. Ich gedachte an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Also auch da, wo die Formulierung vorkommt von Geistestaufe, richtet sie sich, redet sie wieder von der Erfahrung von Pfingsten. Der Petrus sagt, die, die beim Cornelius waren, die haben das Gleiche erlebt wie wir an Pfingsten. Die letzte Stelle, 1. Korinther 12, also ihr merkt, 5 Stellen, redet immer von der Erfahrung von Pfingsten. Wird immer die Erfahrung von Pfingsten beschrieben, was an Pfingsten passiert ist. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Geistestaufe verwendet, wo nicht von Pfingsten redet, die einzige Stelle ist 1. Korinther 12, Vers 13. Da sagte Paulus, so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so ist es auch mit Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Ich habe die Stelle da. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Sie sind alle mit einem Geist getränkt worden, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das ist die einzige Stelle, wo von Geistestaufe redet, die sich nicht auf Pfingsten bezieht. Jedes Mal, wenn Geistestaufe gemeint ist, redet sie von Pfingsten ausser hier. Was meint der Text, wenn er da von Geistestaufe redet? Es ist klar, es ist eine Erfahrung von allen Gläubigen. Das macht Paulus klar. Wir sind alle, ausnahmslos, alle. Er sagt, die Bedeutung ist, wir sind eingetauft worden in die Liebe von Jesus. Wir sind mit hineingenommen in die weltweite Kirche. Einverliebt worden in Gottes Familie. Also, du hast vorher gesagt, Geistestaufe ist das Empfangen vom Heiligen Geist. Da wäre zu wenig. Geistestaufe ist mehr als der Geist überkommen. Es heisst, im Geist Gottes mit hineingenommen werden in die weltweite Familie Gottes. Dazugehören, ich gehöre dazu, zur Gemeinde Jesu weltweit. Das heisst, mein Kollege aus Indien, der an Jesus glaubt, gehört zur gleichen Familie wie ich auch. Durch Geistestaufe wird ein Mensch Glied am Leib Jesu. Wenn die Taufe etwas wäre, wo nicht alle Gläubigen hätten, dann würde das bedeuten, dass nicht alle Gläubigen Teil der universellen Gemeinde Jesu sind. Das ist ein unmöglicher Gedanke. Dass jemand Jesus annimmt, aber nicht zur Familie Gottes soll gehören. Merkt ihr, das geht nicht, oder? Also meine Kinder, die heissen Rohner und die sind Rohner. Die gehören zu meiner Familie. Es wird nie einen Rohner geben in meiner Familie, der nicht zu meiner Familie gehört. Genau gleich ist sie. Ab wann gehört man zu einer Familie? Ab der Geburt. Darum würde ich ganz klar sagen, Geistestaufe, so wie sie den Begriff biblisch-theologisch lehrt, ist mit hineingenommen werden in die Familie Gottes. Genauso wenig, wie man den Empfang vom Geist von der Wiedergeburt dürfen trennen, dürfen wir die Taufe im Heiligen Geist von der Wiedergeburt trennen. Sonst gäbe es Gläubige, die gerettet sind, die aber nicht zur weltweiten Familie Gottes gehören. Und das ist theologisch ein Unding. Oder aber, wenn man definieren würde, man müsse im Geist tauft sein, damit man die Fülle von der Kraft hat, dann müsste man sagen, dann gäbe es Christen, die Jesus angenommen haben, die aber nicht alles haben, was sie brauchen, um in der Heiligung zu leben. Und das ist auch ein völliges Unding. Der Petrus sagt im 2. Petrusbrief, ihr habt alles bekommen, was ihr zum Leben und zur Gottseligkeit braucht, durch die Erkenntnis von dem, der euch berufen hat, durch die Erkenntnis Jesu. Als ihr Jesus erkennt, dann habt ihr alles bekommen, was ihr braucht, um mit Jesus zu leben. Also, Geistestaufe, so wie sie die Bibel lehrt, der Begriff, meint mit hineingenommen werden in die Familie Gottes. Es meint nicht eine zweite Erfahrung, es meint nicht eine einmalige zweite Erfahrung, es meint nicht ein emotionales Erlebnis, es meint nicht begleitet von irgendwelchen Zeichen, sondern, das ist ein biblisch-theologischer Begriff, du bist mit hineingenommen in die Familie Gottes. Der Begriff. Zusammenfassend müsste man sagen, Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist eine Erfahrung von allen Gläubigen. Die einzige Bedingung, um die Taufe zu erleben, ist der Glaube und nicht die Handauflegung. Interessant übrigens, wir finden auch in der Apostelgeschichte zwei Stellen, wo Leute im Heiligen Geist getauft werden, den Heiligen Geist überkommen, ohne Handauflegung. Einfach so. Durch Geistestaufe wird man Glied am Leib Jesu. Das heisst, man wird mit hineingenommen in die weltweite Familie Gottes. Wenn Geistestaufe eine Erfahrung wäre, die nicht automatisch und zeitgleich mit der Wiedergeburt würde erfolgen, dann gäbe es wiedergeborene Christen, die nicht zur Familie Gottes gehören. Das ist ein Unding, theologisch. Jeder, der Jesus angenommen hat, gehört zur Familie Gottes. Ist mit hineingenommen in die Familie Gottes. Was von den Charismatikern als Taufe mit dem Heiligen Geist bezeichnet wird, dem würden wir sagen, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Unterschied ist der, dass wir nicht würden sagen, es ist ein einmaliges Erlebnis der Erfüllung, es ist notwendigerweise auch muss emotional sein. Wir würden sagen, es ist ein fortdauernder Prozess, wo wir immer wieder neu herausgefordert sind, Gott in unserem Leben Raum zu geben. Die charismatische Lehre der Geistestaufe ist meines Erachtens biblisch-theologisch nicht begründbar. Aber, was sich dahinter verbirgt, das ist ein echter und aufrichtiger Wunsch, nach einer noch tieferen, noch intimeren Beziehung mit Jesus. Und da verlangen, da ist begrüßenswert. Da ist gesund, mehr als gesund. Und ich glaube, da sollten wir lernen. Man kann schon schimpfen über Charismatiker und wie die Geistestaufe auslegen und so. Das kann man schon, aber es bringt nicht viel. Ich will nicht einfach schimpfen, ich will fragen, wo kann ich lernen? Und der Wunsch nach mehr von Jesus in meinem Leben, der begeistert mich. Der begeistert mich echt. Auch wenn der Weg dazu, wenn ich den Weg dazu anders sehe, zu mehr Jesus in meinem Leben, so begeistert mich doch die Sehnsucht. Und ich wünschte mir nicht mehr Schreien nach Geistestaufe in unseren Gemeinden, ich wünschte mir mehr Sehnsucht nach Jesus in unseren Gemeinden und auch in meinem eigenen Leben. Also, Taufe im Heiligen Geist suggeriert auch ein bisschen, dass man noch mehr von Jesus kann haben, als es andere haben oder als es bereits schon hast. Da finde ich theologisch ein bisschen schwierig, weil der Paulus sagt im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 10, in Christus seid ihr zur Fülle gebracht. Übrigens nicht im Heiligen Geist seid ihr zur Fülle gebracht. In Christus, in Jesus, habt ihr die Fülle. Und Jesus selber hat gesagt, wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, die Schrift sagt, aus dem seinem Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und nicht die über sich beten ließen oder sich die Hände auflegen ließen von irgendwelchen Aposteln oder Gurus oder irgend so. Also, der Paul Timlin, mein Lehrer auf der Bibelschule, er hat immer gesagt, wir müssen die Erfahrung der Apostel lehren, nicht die Erfahrung der Apostel lehren, sondern die Lehre der Apostel erfahren. Und ich glaube, das stimmt. Bei allem, was man auch anders sieht, sage ich aber, wir können lernen, wir wollen mehr von Jesus. Ich hoffe, ihr wollt auch mehr von Jesus. Aber wenn ihr mehr von Jesus wollt, und da bin ich jetzt ein bisschen hart, dann funktioniert das nicht, wenn ihr einfach darauf wartet, dass Gottes Geist auf euch runterkommt und er euch schlägt wie ein Bachstein. Oder dass ihr einfach zu irgendeinem Guru rennt und denkt, wenn der über mir betet, dann geht der Himmel auf und dann geht der Post ab. Sorry, aber Gott ist doch kein Selbstbedienungsautomat, wo du einfach irgendwo einen Stutz reinlässt und dann ziehst du unten dran etwas raus, wo du das Gefühl hast, jetzt geht der Post ab in deinem Leben. Wenn du mehr von Jesus willst in deinem Leben, dann gibt es einen Weg dazu. Sei gehorsam. Tu, was Jesus dir sagt. Setz da um, wo du weißt. Gib dich ihm hin. Sag ihm, Herr, ich will. Hilf mir. Aber warte nicht darauf, dass irgendein Wunder passiert und ein Blitz vom Himmel kommt. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Damit sind wir beim zweiten Thema, beim Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn dann mein Druckerl wieder tut. Hast du mir den Fokus weggenommen? Oh Herr. Sende deinen Geist und schenke, dass das Drucker wieder tut. Das, es tut nicht. Kein Bemischt. Da wird aufgenommen, gell? Jawohl, okay. Ah, es läuft wieder. Schau. Seht ihr, Jesus erhört Gebet. Also, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eigentlich, ihr müsst euch bewusst sein, der Heilige Geist ist eigentlich nur darum in die Welt gekommen, weil Jesus weggegangen ist. Es ist nicht möglich, dass wir den auferstandenen Christus einerseits in uns haben und gleichzeitig sitzt er zur Rechten vom Vater. Das funktioniert nicht, das habe ich euch ein paar Mal schon gesagt. Christus lebt, theologisch gesprochen, nicht in uns. Christus ist zur Rechten Gottes. Der in uns innen lebt, ist der Heilige Geist. Und durch den Geist lebt Jesus in uns. Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen froh sein, dass er weggänge. Johannes 16. Weil nur wenn er weggänge, komme der Heilige Geist. Beziehung zu Jesus nach Pfingsten leben wir in einer Intensität, wo die Gläubigen vor Pfingsten nur davon haben können träumen. Durch sein Geist lebt Jesus in uns, und zwar von dem Zeitpunkt weg, wo jemand zum Glauben an Jesus kommt. Paulus, Epheser 1, Vers 13, als ihr zu dem Tag, als ihr gläubig geworden seid. Seid ihr dort. Epheser 1, Vers 13, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. 1, 13. An dem Tag, als ihr das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Jesus lebt in uns durch seinen Geist. Das heisst, wir erleben die Beziehung zu Jesus, wo die Jünger nur davon haben können träumen. Also ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Das ist mir letzten Freitag so bewusst worden, wo ich musste, ich muss ja immer fortspringen, oder? Ich habe da meine Dienste, meine Predigten und dann möchte ich gerne reden und dann muss ich immer davor rennen, weil ich auf den Zug muss. Ich muss gehen. Der Frank ist immer hier. Darum ist eure Beziehung mit ihm sehr viel intensiver als mit mir. Ist nicht gut für mich? Bereitet man schlaflose Nächte? Nein, natürlich nicht. Aber versteht ihr? Jemand, der immer wieder muss gehen, da leidet die Beziehung. Das war bei den Jüngern auch so mit Jesus. Jesus ist als Mensch und als Gott hier. Das heisst, er ist örtlich beschränkt. Er hat nicht immer Zeit fürs. Er hat nicht immer den Weil fürs. Nach Pfingsten ist das ganz anders. Gottes Geist, Jesus in dir, hat immer Zeit für dich. Er ist immer bei dir, egal wo du bist. Da heisst es nicht, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Sondern er ist immer da. Das ist eine Intensität, die wir erleben, die die Jünger nicht hatten. Wichtig, der Fokus liegt aber immer auf Christus in uns, in der Bibel, und nie auf den Heiligen Geist in uns. Das ist ganz eigentümlich. Obwohl der Heilige Geist der ist, der in uns lebt, geht es nie um den Heiligen Geist, der in uns lebt. Es geht immer um Jesus, der in uns lebt. Wenn ihr schaut, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, ja klar, warum der Unterschied gemacht wird. Johannes 16 sagt Jesus Folgendes: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wenn man das theologisch darstellen müsste, man sagen, genauso wie Jesus der Mittler ist, im Blick auf unsere Stellung vor Gott. Er ist der, der uns von Sünder zu Gerechten macht. So ist der Heilige Geist der Mittler, wenn es um unsere Beziehung zu Jesus geht. Das klingt sehr kompliziert. Ich habe euch versucht, das grafisch ein bisschen aufzuschreiben. Da ist Jesus, da bin ich. Es ist ja klar, da gibt es irgendwo eine Beziehung, oder? Zwischen mir und Jesus. Weil ich habe ihn ja gern, ich will mit ihm leben und er hat mich gern und will auch mein Leben mit ihm teilen. Da gibt es eine Beziehung von oben runter. Und die erfolgt über Gottes Geist. Es heisst nämlich, was der Geist Gottes von Jesus gehört, das vermittelt er mir. Und, Johannes 14, er leitet mich in alle Worte, also auch wieder, was von Jesus herkommt, strömt mir über seinen Geist in mein Leben hinein. Eine Beziehung besteht aber nicht nur von oben nach unten. Es gibt ja auch noch die umgekehrte Seite, von unten nach oben. Auch da braucht es Gottes Geist. Da kommt nämlich der Paulus im Römerbrief und sagt, es ist Gottes Geist, der sich meiner Schwachheit annimmt. Und es ist Gottes Geist, der mich vor Jesus im Gebet vertritt. Also, eure Beziehung zu Jesus ist immer eine Beziehung, die über den Heiligen Geist läuft. Immer. Immer. Jetzt sagt aber Jesus, Gottes Geist will nicht sich verherrlichen, sondern ihn. Darum ist in unserer Wahrnehmung so, dass der Teil da und der Teil da wie ausblendet wird. Sodass wir eigentlich uns sehen und Jesus sehen. Versteht ihr, was ich meine? Hallo, sind ihr noch da? Haben ihr begriffen, was ich meine? Es ist, wie wenn der Heilige Geist ist der, der wo die Beziehung möglich macht. Aber sobald ich ihn will anschauen, geht er wie einen Schritt zurück und sagt, schau nicht auf mich, schau auf Jesus. Um ihn geht es, nicht um mich, um ihn geht es. Da kommt überall dort zum Tragen, wo es um die Beziehung zwischen den Gläubigen und Gott geht. Ihr findet das im Alten Testament ganz klar. Im Alten Testament führt Gott sein Volk durch das Gesetz. Im Neuen Testament ist das anders. Wir leben nicht mehr im Gesetz. Für uns gibt es kein Gesetz mehr. Die Gebote vom Alten Testament gelten nicht mehr für die Gemeinde. Die 614 Gebote als Ganzes. Wir leben unter einem neuen Gesetz. Wir leben unter dem Gesetz vom Geist. Wo Gott sagt, ich will euch nicht mehr von außen durch ein Gesetz leiten, ich will euch von innen leiten, durch meinen Geist, wo ihr euch lebt. Darum sagt Paulus, wandelt im Geist, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, während der Wiedergeburt, das Überkommen vom Heiligen Geist und das Taufwerden im Heiligen Geist einmalige Erlebnisse sind, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht etwas Einmaliges, sondern da ist etwas Permanentes, immer wieder Neues. Ich habe euch letztes Mal die Stelle gezeigt, wo der Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin viel Ausschweifung ist, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Wenn ich zweimal hätte müssen in meiner Gemeinde Predigt halten zum Thema, wenn ich da hätte müssen predigen, wo der in dieser charismatischen Gemeinde predigt hat, wo ich euch am Anfang gesagt habe, das wäre mein Vers gewesen. Über diesen Vers hätte ich geredet. Und ich hätte genau das Gleiche gesagt, was er auch gesagt hat. Ich hätte nur nicht das Wort Geistestaufe gebraucht. Sondern ich hätte das Wort, lasst euch erfüllen mit Gottes Geist gebraucht. Und ich hätte gesagt, wenn du dich erfüllen lassen von Gottes Geist, dann bist du gefragt. Mach einen Schritt. Wage etwas. Was sagt der Text? Erstens einmal, der Text ist Befehlsform. Das heisst, es ist nicht einfach jeder automatisch mit Gottes Geist erfüllt, nur weil er gläubig ist. Wisst ihr, wenn jeder automatisch gläubig, wo gläubig ist, wenn jeder automatisch auch von Gottes Geist erfüllt wird, dann müssen wir nicht sagen, lasst euch erfüllen. Das ist etwa gleich blöd, wie wenn du einem Afrikaner sagst, sei schwarz. Ja, es ist ziemlich blöd, oder? Also das bringt nichts, oder? Sei schwarz, wenn du das einem Afrikaner, also einem Afrikaner sagst. Das ist genau gleich blöd. Wenn jeder Christ automatisch mit Heiligem Geist erfüllt wäre, wäre es ziemlich blöd, wenn man ihm würde sagen, sei erfüllt. Befehlsform zeigt, es ist nicht jeden einfach automatisch erfüllt. Zweitens ist in der Mehrzahl geschrieben. Das heisst, die Erwartung von Paulus und von Gott her ist, dass alle sich erfüllen lassen sollen. Nicht nur, da richtet sich nicht nur an Pastoren. Übrigens, ich schreibe jetzt auch noch allen Pastoren, seien erfüllt. Gemeint nicht nur Pastoren. Nein, alle, die ganze Gemeinde. Drittens, es ist im Präsens geschrieben. Das ist, im Griechischen ist das Durativform. Das heisst, es geht um etwas Fortdauerndes, um etwas immer wieder Neues. Es geht um einen Prozess, etwas Prozesshaftes. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, so, einmal, tack, und dann ist es gut. Lasst euch taufen, ist etwas anderes. Auch im Griechischen. Das heisst, nicht sollst du dich immer wieder taufen lassen, oder? Heute ein bisschen und morgen ein bisschen und übermorgen nochmal. Taufe ist einmal, lasst euch taufen. Lasst euch versöhnen mit Gott, einmalig. Lasst euch erfüllen mit Heiligem Geist, nicht einmalig. Nicht einmal, sondern andauernd. Immer wieder neu. Und es ist passiv geschrieben. Lasst euch erfüllen. Das heisst, wir können uns nicht selber erfüllen, sondern es ist etwas, das wir zulassen müssen. Das wäre das, was du vorher gesagt hast, der Aspekt von Elisabeth, von ich muss mich auch parat machen. Ich muss es zulassen auch. Was bedeutet das, erfüllt sein mit Heiligem Geist? Was würde er sagen? Was bedeutet das? Erfüllt sie mit Heiligem Geist. Wie stellt ihr euch das vor? Was heisst das? Okay, habt ihr das verstanden, akustisch? Jesus, der immer mehr zunimmt, ich, der immer mehr abnehme?
Der Raum, den ich gebe.
Jawohl. Weiter. Schlägt mal schnell auf, die die Bibel dabei haben. Lukas 4, Vers 28. Jemand soll doch bitte den Vers mal lesen. Lukas 4, Vers 28. Was steht da? Wer liest den Vers schnell vor? Laut, bitte. Lukas 4, Vers 28. Ich bin ganz sicher, es ist die richtige Stelle. Ja, ja, ist jetzt nicht so zu tun. Ich weiss es schon. Jawohl.
Als die Leute in der Synagoge das hörten, packten sie alle die Wut.
Okay, ich kann vielleicht noch jemand nach einer, biblischeren Bibel lesen. Biblische Bibelübersetzung, Luther oder so. Sie wurden voll Zorn, jawohl. Jawohl, hat jemand zufälligerweise die wirklich richtige Bibel? Hat jemand den Elberfelder? Wer hat den Elberfelder? Was sind auch wir für? Kein Wunder, habt ihr keine Ahnung, was die Erfüllung mit dem Heiligen. Nein, nein. Aber ich lese euch gleich noch vor, was Elberfelder steht. Da wird es deutlich, weil das Wort erfüllt drin vorkommt. Das ist natürlich alles richtig übersetzt. Schlachter, auch neue Genfer. In der Elberfelder wird übersetzt, da wurden sie alle von Wut erfüllt. Es ist das gleiche Wort, erfüllt. Was bedeutet das, wenn jemand von Wut erfüllt ist? Was heisst das? Es hat nichts anderes Platz. Das füllt ihn aus. Das kontrolliert ihn, oder? Kontrolliert sie von Wut. Kontrolliert sie von Zorn. Schaut auf Apostelgeschichte 13. Vers 45. Apostelgeschichte 13, Vers 45. Mal schauen, wie das übersetzt ist in den einzelnen Bibeln. Wer liest das? Es packte sie der Neid. Gesundheit. Es packte sie der Neid. Wie ist das in anderen Bibeln übersetzt? Sie wurden voll Neid. Jawohl. Im Inneren Elberfelder wieder steht. Sie wurden von Eifersucht erfüllt. Merkt ihr, was das Wort erfüllt sie mit etwas bedeutet? Das Wort bedeutet, es hat nichts mit Quantität zu tun. Voll Heiliger Geistes zu sein heisst nicht Quantität, oder? Der Level, hochprozentig erfüllt sie, sondern es hat mit Qualität zu tun, mit Kontrolle. Erfüllt sie mit bedeutet kontrolliert sie von. Und die Frage ist, wer hat Kontrolle in deinem Leben? Wer soll Kontrolle haben in deinem Leben? Jesus oder du? Bei dir ist gerade der Heuschnupfen mächtig am Kontrollieren oder so. Also, wie werden wir erfüllt? Der Paulus stellt in dem Text, stellt er aus, kontrolliert sie von etwas den Anke gegenüber. Er sagt, lasst euch nicht vom Alkohol kontrollieren, sondern lasst euch von Gottes Geist kontrollieren. Stellt euch unter seinen Einfluss. Ihr habt sicher alle auch schon mal ein Glas Wein zu viel gehabt, oder? Also die, die Nein gesagt haben, wir gehen noch miteinander, also einen gehen nehmen. Also, ich rede nicht von besoffen sein. Ich rede davon, dass man an einem Fest ist und man trinkt ein Glas Wein und man trinkt nochmal ein Glas Wein und auf einmal spürt man den Wein. Man spürt den Wein, oder? Ich sage nicht, ihr seid alles besoffene Biber. Aber dass man ihn spürt, oder? Und dann merkt man, mir geht es dann so, ich habe das gar nicht gern. Weil ich dann wie das Gefühl habe, ich verliere Kontrolle. Ich habe nicht mehr Kontrolle über mich. Und da habe ich genug lang gehabt, da wollte ich nicht mehr. Ich will Kontrolle behalten. Und ich habe das Gefühl, da spürt man ein bisschen etwas von dieser Kraft, die dann auf das Mal da ist. Das soll Gottes Geist in deinem Leben haben. Dass er dich kontrollieren darf. Wie wird man erfüllt? Gibt es Beispiele in der Schrift, wo die Erfüllung nach einem Gebet kommt? Wir müssen sagen, nein. Es gibt kein Beispiel in der Bibel, wo nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch ein Gebet oder unter Handauflegung gekommen wäre. Gibt es nicht. Die Schrift fordert uns auch an keiner Stelle in der Bibel auf, wir sollen um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Gibt es nicht. Nochmal, die griechische Zeitform ist im Präsens. Da ist Epheser 5, Vers 18 zeigt, das ist ein kontinuierlicher Vorgang, ein Prozess. Lasst euch immer wieder neu von Gottes Geist erfüllen. Lasst das zu, immer wieder neu. Das ist nicht ein One-Time-Event. Gehst einmal irgendwo an und dort passiert es. Sondern das ist etwas, was immer wieder passieren soll. Wie wird man erfüllt? Die Antwort ist, indem wir lernen, Jesus gehorsam sein und tun, was er uns sagt. Ich weiss, das ist nicht der Brüller. Das ist echt nicht der Brüller. Aber da muss ich euch schon sagen, die Bibel legt grossen Wert auf Gehorsam. Nicht auf Kadaver-Gehorsam, aber auf Hingabe. Und die Bibel ist viel weniger spektakulär, als wir manchmal meinen, sondern ich glaube, sie ist viel mehr, es geht viel mehr um Hingabe. Ja, sich Jesus aussetzen, ihm gehorsam sein, Gottes Geist im eigenen Herz Raum geben. Allgemein lässt sich sagen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine Folge von dem, dass ein Christ immer wieder seinen Lebensbereich der Herrschaft vom Heiligen Geist überlässt, dass nicht mehr er selber, sondern Gottes Geist regieren darf. Im Galaterbrief im 5. Kapitel zeigt Paulus etwas auf von dem Kampf, den sie in uns tobt. Ich habe euch letztes Mal gesagt, oder in den Comics früher, der Mensch in der Mitte, vor ihm die Schnapsflasche. Soll ich trinken, soll ich nicht, soll ich trinken, soll ich nicht. Dann macht es plopp und das Teufel kommt, oder? Und dann macht es pling und das Engel kommt. Und das Engel kommt und sagt, nein, mach's nicht, das ist nicht gut, lass sie. Und dann sagt das Teufel, Mol, mach's, ist so cool. Oder? Dann ist er hin und her gerissen. Und irgendwann entscheidet er sich. Das ist das tiefste biblische Bild. Das gleiche Bild, das Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel braucht, wo er sagt, da ist Gottes Geist in mir und da ist mein Fleisch in mir, meine alte Natur. Und Gottes Geist sagt, mach das, was richtig ist vor Jesus. Geh einen geraden Weg, sei konsequent. Aber mein Fleisch sagt, da musst du dich nicht so genau nehmen. Mach einfach, was dir Spass macht. Das ist ein Willensentscheid, den ihr trefft. Und da kommt jetzt nochmal etwas Wichtiges. Ob Gottes Geist dein Leben erfüllt, das entscheidet nicht dein Pastor. Das entscheidet nicht deine Gemeinde. Das entscheidest du ganz allein. Da bist du verantwortlich dafür. Nicht ich. Nicht der Frank. Schon gar nicht unsere Frauen. Die machen viel in der Gemeinde, aber für diese Schuhe legen wir ihn nicht an. Du bist verantwortlich dafür. Du allein. Das kannst nur du kontrollieren. Weil nur du kannst entscheiden, was in deinem Leben passiert. Wem du willst Raum geben. Schaut, ich merke immer wieder in der Seelsorge. Ich bringe euch ein Beispiel. Zwettige im Praktikum, als kleines Praktikantli damals im 97, frisch von der 96, frisch von der Bibelschule, bin ich am Mittwoch im Büro. Der Harald Meder hat frei am Mittwochnachmittag. Mir läutet das Telefon, wildfremde Mann ist dran, er will ein Gespräch. Keine Ahnung, wer da ist. Ich habe natürlich gedacht, ja, hat sehr dramatisch gestimmt, musst sofort mit dem abmachen. Ich habe gesagt, gut, in einer Stunde bei mir im Büro, er ist gekommen. Und dann erzählt der Mann mir und sagt, er sei von irgendwoher in der Schweiz ist er gekommen, er sei Vertreter, sei viel unterwegs. Er sei jetzt gerade zu Baden gewesen, auf Kundenbesuch. Und er sei verheiratet, hat eine Frau und drei Kinder. Und er hat in Baden auf Kundenbesuch mit einer Frau geschlafen. Und ich sage, aha. Einfach so. Wie ist das passiert? Ja, es ist einfach passiert. Dann haben sie gesagt, ja, bist einfach ausgerutscht und peng, in dieser Frau rein gewesen. Dann sagt er, ja, hallo, nein, natürlich auch nicht. Aber ich muss jetzt mit dem Bett. Dann haben sie gefragt, was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich muss mit dem beten. Ich habe dann gesagt, ja, was soll ich denn beten? Ja, du musst beten, dass der Dämon von der Unzucht jetzt weggeht aus meinem Leben. Dann habe ich den Mann angeschaut und gesagt, hör auf, so einen Scheissdreck verzapfen. Der Dämon von der Unzucht, den kannst du gerade rauchen. Du bist verantwortlich, du. Schieb nicht dem Teufel die Schuld in die Schuhe für etwas, was du entschieden hast. Ich habe dann länger geredet mit dem. Im Gespräch ist dann herausgekommen, dass das überhaupt nicht ein Unfall war. Das war von langer Hand geplant. Da sind x E-Mail-Kontakte vorausgegangen, x Gespräche im Chat, wo man schon miteinander so ein bisschen sich kennengelernt hat. Da sage ich, hallo, sorry, wer ist jetzt verantwortlich? Und da bin ich ein ekliger Kaib. Das finde ich einfach nicht fair. Ich bin kein Freund vom Teufel, aber ich finde, man sollte ihm nicht mehr die Schuld geben, als er hat. Ich bin verantwortlich für mein Leben, genauso wie du. Und wenn es darum geht, wer regieren darf in deinem Leben, bist du verantwortlich. Wer regieren darf in meinem Leben, bin ich verantwortlich. Es gibt ein Bild vom Eskimo. Ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte kennt vom Eskimo, wo zwei Hünker hat, einen Weißen und einen Schwarzen, und hat die regelmäßig gegeneinander kämpfen lassen. Und mit der Zeit haben die Leute natürlich das Gefühl, sie wissen, welcher Hund das gewinne. Und haben immer auf den einen oder auf den anderen Hund gesetzt. Aber blöderweise hat immer der andere Hund gewonnen. Nie der, wo sie gemeint haben, der gewinne. Mal der Weiß, mal der Schwarz, dann wieder der Schwarz, dann wieder der Schwarz, dann zweimal hintereinander der Weiß. Und irgendwann haben sie ihn dann gefragt, wieso weißt du immer, welcher Hund das gewinnt? Wisst ihr, was der Eskimo gesagt hat? Er hat gesagt, ich weiss, welchen, das ich gefüttert habe letzte Woche. Weil der, den ich gefüttert habe, der gewinnt. Und da muss ich euch auch sagen, der, den du fütterst, der gewinnt. Also, wenn genug lang dich mit dem Thema beschäftigst, musst du, also eben, wir haben gerade heute darüber geredet, Frank und ich, also wenn ich genug lang Computerheftchen anschaue, habe ich auch das Gefühl, nach einer gewissen Zeit, ich muss einen neuen haben. Es ist einfach so, ich beschäftige mich mit dem, ich sehe es, ich schaue es an, immer wieder, hey, das neue iPad, so flach und so schön, und irgendwann habe ich das Gefühl, ich muss das haben, oder? Hätte ich etwas anderes gemacht in dieser Zeit? Hätte ich einen anderen gefüttert? Ich merke, wenn ich den kleinen Steve Jobs in mir rein füttere, dann schreit er nach neuen Gadgets. Das ist so. Je nachdem, wer gefüttert ist, der wird schreien und der wird gewinnen. Ich habe euch letztes Mal das Bild gezeigt von diesen drei Leben. Das ist der Mensch ohne Jesus, das ist sein Leben, ein Lebensthron. Jesus ist außerhalb von seinem Leben. Und auf seinem Lebensthron sitzt sein Ego. Der Paulus sagt dem, sein Fleisch, seine von Gott trennte Natur. Der darf regieren. Der Mensch hat absolut kein Problem. Der hat kein Problem. Der hat ein Problem, wenn er in diesem Zustand stirbt. Weil dann spürt er seine Verlorenheit. Aber grundsätzlich hat er noch kein Problem. Es gibt einen Thron und einen, der regieren will. Das ist einfach. Zweiter ist der, der gläubig an Jesus ist. Der hat ein Problem. Da gibt es auch einen Lebensthron. Der ist gerettet. Aber die Beziehung mit Jesus ist irgendwo gestört, weil da ist ein ständiger Kampf zwischen Christus, der will auf dem Thron sitzen, aber er darf nicht, und zwischen dem Ego, der will auf dem Thron sitzen, aber man hat ständig ein schlechtes Gewissen. Das ist furchtbar. Das ist ein elendes Leben. Das ist, man sagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das ist tatsächlich so. Und oftmals, das wisst ihr so gut wie ich, geht es uns ja genau so. Also mir ja auch, das spüre ich ja. Ich weiss genau, was richtig wäre, aber ich mache es nicht. Stattdessen mache ich genau das, wo ich weiss, es ist falsch. Der Paulus sagt das Gleiche im Römerbrief. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Das ist der Zerriss. Er fühlt sich mit Gottes Geist. Das ist das, was der Paulus meint, wo so aussieht. Auf meinem Lebensthron darf Jesus sitzen. Mein Fleisch, das ist nicht einfach nicht mehr da. Schön wär's. Ich wette auch, es wäre nicht mehr da. Der Luther hat gesagt, ich habe den alten Adam ersäuft, aber der Kaib kann schwimmen. Hat der Luther gesagt. Der kommt all wieder Ruhe. Immer wieder. Das ist wirklich so. Erfüllt sie mit Gottes Geist bedeutet, ich will lernen, mehr und mehr, dass Jesus auf meinem Lebensthron darf sitzen. Dass er darf zum Zug kommen in den einzelnen Bereichen von meinem Leben. In diesem Zusammenhang redet die Bibel von sogenanntem fleischlichem Leben oder von geistlichem Leben. Leben nach dem Fleisch, wo die alte Natur darf regieren, oder Leben im Geist, wo Gottes Geist mich darf kontrollieren. 1. Korinther 3 ist ein gutes Beispiel, Galater 5. Im Römerbrief sagt Paulus, wir als Christen, wir sind nicht mehr im Fleisch, aber wir können durchaus nach dem Fleisch wandeln. Ihr seid nicht mehr im Fleisch, aber ihr könnt nach dem Fleisch wandeln. Was wir heute brauchen, ist geisterfülltes Christenleben. Und da stimme ich jetzt wieder voll mit den Charismatikern überein. Das ist mir eigentlich gleich, wie die dem sagen. Aber da, was die leben, grosso modo, oftmals, da brauchen wir Hingabe. Echte Hingabe. Ein Leben, das bereit ist, sich Jesus zur Verfügung zu stellen. Herr, regiere in mir. Wir singen das ja manchmal auch. Regiere in mir. Regiere in mir. Wir können viel reden über Evangelisationsmethoden, über Formen, über Gottesdienstgestaltung, über Anbetungszeiten. Aber wenn ich nicht erweckt und geisterfüllt lebe, dann bleibt alles beim Alten. Dann bleibt alles gleich in meinem Leben. Da kann ich noch so mich Sachen aussetzen. Die Formen kann man schon ändern, aber die schaffen nicht Leben. Wo kein Leben da ist, kann eine Form es nicht produzieren. Was jede Gemeinde braucht, was auch unsere Gemeinde braucht, sind Männer und Frauen, die sich Jesus zur Verfügung stellen, mit ihm leben, die aller Einfachheit, die aller Schwachheit. Und ich schaue das Bild da, das habe ich ja letztes Mal gesagt, das Bild suggeriert, es gibt denen mal einen Stand, wo du es geschafft hast, wo es so aussieht in deinem Leben. Das ist nicht das, was die Grafik will sagen. Vergesst das. Es wird nie so aussehen in deinem Leben, dass du sagen, hurra, jetzt ist es soweit. Aber das ist esoterisch. Jetzt haben wir einen Geisteszustand erreicht von der allselig lächelnden Geistlichkeit. Wir sagen nicht wir sagen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann das selig Lächeln auf dem Smile, oder? So, der Moment, wo man in die Gemeinde kommt und man sagt allen, Sali, Sali, vergessen das wird es nie geben. Du wirst nie den Punkt erreichen, wo du kannst sagen, jetzt bin ich voll vom Heiligen Geist. Übrigens, meine Frau hat vor einer Woche mit einer Referentin telefoniert von unserem Frauenfrühstück. Die hat ihr gesagt, sie war in einer Gemeinde. In dieser Gemeinde, charismatische Gemeinde, in dieser Gemeinde ist 31-jähriger Führer auf die Bühne und hat gesagt, jetzt habe ich es geschafft, ich habe keine Sünde mehr im Fleisch. Weltiger Quatsch. Der ist also Quatsch mit Soße. Den will ich mal sehen. Der ist, ich denke, der Kai ist sicher unglaublich stolz auf seine Demut. Hast du vergessen, oder? Es geht nicht darum, dass es diesen Status gibt. Vielleicht hockst du da und sagst, aber ich ringe so, ich kämpfe so, ich komme immer wieder an Grenzen. Ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht. Hört, mir geht es auch so. Mir geht es doch auch so, mir geht es doch nicht besser. Ich kämpfe auch. Ich komme auch an Grenzen. Gestorben, meine Tochter tot, müde, hockt neben mir. Ich bin auch müde, ich bin gestresst. Sie will sich anlehnen bei mir und ich fahre sie gerade an und sage, nein, Tabitha, jetzt musst du einfach nicht. Ich verträge es nicht. Lass mich sein. So in dem Stil, wirklich ganz. Und sie steht auf, brüllend, und geht ins Zimmer. Und ich merke, Dani, Dubbel, was hast du wieder gemacht? So daneben gegriffen. Ist das geisterfüllt? Das ist überhaupt nicht geisterfüllt. Meine Frau hat mir es dann schon gesagt. Ist im Fall überhaupt nicht geisterfüllt, Dani. Hat nicht wirklich geholfen in dem Moment, aber recht hat sie. Aber ich merke, ich kämpfe auch. Um was geht es? Es geht darum, dass die Bereitschaft von dir da ist. Herr, ich will. Herr, ich will. Ich will wirklich. Und das will ich wirklich. Ich will. Ich will. Die Frage von der Erfüllung ist etwas, wo der Einzelne kann entscheiden und nur der Einzelne kann entscheiden, wo aber Auswirkungen hat, immer auf die Gesamtgemeinde. Ich glaube, wichtige Stichworte sind da Hingabe, Abhängigkeit, Demut, sich selber von der Gnade her definieren. Herr, ich bin nicht der Grossguru, ich bin nur der Dani, aber du kannst mich brauchen, bitte Herr, brauch mich. Nur wenn wir erfüllt sind vom Geist Gottes, werden wir Stosskraft haben, evangelistisch, werden wir den anderen lieben können, werden wir Segen von Gott her erleben, werden wir Führung erleben. Nur dann. Darum mein Schlussvotum vielleicht an diesem Punkt. Statt ständig wettern und schimpfen über die bösen Charismatiker, sollten wir uns selber hinterfragen. Habe ich noch eine tiefe Sehnsucht, dass Jesus mich prägen und brauchen darf? Bewegt mich das noch? Oder ist es mir eigentlich egal? Und das ist die Frage, die ich habe, in der ganzen Auseinandersetzung, auch an mein eigenes Leben. Klar, ich lehne lehrmässig Mängs ab, die in der charismatischen Bewegung läuft. Aber da und dort denke ich, will ich lernen. Das gefällt mir. Die Sehnsucht nach mehr von Jesus. Herr, ich will noch mehr von dir in meinem Leben. Ich will, dass du mich noch mehr umgestaltest. Gut, habe ich euch je erzählt vom Praktikum zu Wetzikon, wo ich das erste Mal haben müssen, vor einer Jugendgruppe über das Thema Lehren, habe ich euch einmal erzählt. Also erzähle ich euch noch, dann sind wir wieder wach für den letzten Teil. Wir waren in der Bade. Ich bin Bibelschule. Zwetzig im Praktikum, ein VW Passat, deutsche Nummern, als brave Bibelschüler natürlich ein grosses Fischli im Auto. Und so waren wir in dieser Bade, damals mit dem Timo. Es war heiss, die Sonne hat uns auf den Tötz geschonnen, geschwitzt wie Taffenhämmer, wir waren müde und sind nach der Bade raus ins Auto und wollten losfahren. Der Timo hinten im Auto, am Schreien und am Brüllen. Stresspegel pur, alle schon auf 150, ich und Claudi, der Timo sowieso. Dann sind wir losgefahren, das war ein schmales Wägel. Und da sind drei Junge sind auf dem Wägel gefahren. Und ich hatte das Gefühl, mit dem Velo. Und ich hatte das Gefühl, easy, das langt 100 Mal an denen vorbei, oder? Und bin an denen vorbeigefahren. Und dann hat einer einen Schwenker gemacht, also ich bin heute noch überzeugt, ich habe genug Abstand gehabt zu ihm. Aber der hat einen, so einen Schwenker gemacht und hat gefunden, ich sei zu nahe gefahren. Und wir haben natürlich die Scheibe unten gehabt, alles gehört. Dann ruft er, das ist wieder typisch, so ein Deutscher. Und einen Fisch hat er auch noch im Auto. So, oder? Und mir hat die Sicherung gerissen in dem Moment. Ich habe wirklich die Handbremse gezogen, den Karren quer in die Strasse, ausgestiegen, Claudi im Auto, Dani, nein, was machst du? Ausgestiegen zu dem Jungen hin und dann habe ich den so vom Velo runtergeschüttelt. Und ich bin sonst nicht so, glaubt mir. Ich bin wirklich nicht so. Aber wir haben völlig die Sicherungen durchgebrannt. Völlig durchgebrannt. Müde am Anschlag. Das Kind hinten, das geschrauen hat, einfach meine ganze Wut, mein ganzer Zorn ist rausgekommen und ich habe den so mir zur Brust genommen. Und in dem Moment, wo ich den so vor der Brust habe, und im breitesten Schweizerdeutsch natürlich, er hat ja gemeint, ich sei Deutschen, oder? Dem sage, hey, hör mal, Bürstli, was hast du gesagt? Und ich dem da sage, macht es bei mir Klick. Und mir kommt in den Sinn, heute Abend in der IG, zu Wetzikon, bist am Lehren über das Thema, was ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? In dem Moment. Und ich stand so da. Das war wirklich viel, das war fast filmreif. Ich habe dann in dem Moment den genommen, habe ihm so ein bisschen den Staub abgeputzt, oder? Und habe mich, irgendwie entschuldigt bei ihm und gesagt, ja, ist jetzt schon gut und so. Und bin ins Auto gehockt und wir sind heimgefahren. Und ich bin so verschrocken über mich selber. Wie, glaube ich, noch nie vorher und nachher auch nie mehr. Wo ich gemerkt habe, ich habe ja das Gefühl als Bibelschüler, ich erzähle jetzt den Jungen, was da ist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und so. Und ich habe lehrmässig die richtige Erkenntnis und überhaupt und so. Und dann habe ich gemerkt, wie unerkannt böse kann der, der in mir hockt, doch eigentlich sein. Und wie wenig will ich da? Ich will doch nicht so ein sein. Ich will einer sein, wo Jesus rauskommt. Ich würde wahrscheinlich heute auch nicht unbedingt aussteigen und sagen, na, wenn mir einen dummen Latz hat, oder? Aber ich würde ihn nicht mehr vom Velo abschütteln. Das würde ich nicht mehr machen. Ich würde ein vernünftiges Gespräch suchen mit ihm. Also gut, okay. Also, Thema: drei schwierige Stellen in der Apostelgeschichte. Wir gehen die drei Stellen relativ schnell durch. Apostelgeschichte 8, Verse 14 bis 17. Ich lese euch die Stelle einfach vor, könnt mitlesen und mitlesen und sage euch dann, was für Fragen das aus diesen Stellen rauskommen. Also die erste Stelle, Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Petrus und Johannes sind in Samaria. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass auch Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese aber hinabgekommen waren, beteten sie für die Samariter, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Okay, die Stelle ist nicht so einfach. Wie sieht jetzt das aus? Also die Samariter sind offensichtlich gläubig gewesen, aber sie haben den Heiligen Geist erst nach der Wiedergeburt bekommen. Martin, hast du eine Antwort auf diese Frage? Okay, wie bei Pfingsten würdest du sagen? Ja, gut, okay. Okay, gut. Okay. Jawohl, okay, gut. Also, wir kommen noch dazu. He? Also, Geistesempfang erst noch und nicht bei der Wiedergeburt. Was heisst das jetzt? Sie kommen den Heiligen Geist über die Handauflegung. Jetzt habe ich euch vorher die ganze Zeit lang und breit gesagt, der Heilige Geist kommst du nicht über die Handauflegung, den kommst du durch Glauben über. Erfüllt wirst du auch nicht durch Handauflegung. Hier scheint es aber ganz anders zu sein. Sehr viele Charismatiker würden diese Stelle benutzen, um zu beweisen, Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung im Leben des Christ. Wie erklärt man diese Stelle? Ich glaube, dass man diese Stelle heilsgeschichtlich verstehen muss. Die Frage der Apostel ist, sind die Samariter als Sondergruppe wirklich gläubig geworden? Ihr müsst euch vorstellen, die Juden haben bis anhin eigentlich nur mit Verachtung auf die Samariter herabgeschaut. Tatsache, dass zwei Apostel von der Urgemeinde speziell nach Samaria reisen, um sich davon zu überzeugen, ob die Samariter wirklich richtig gläubig geworden sind, zeigt, dass in der Urgemeinde ein bisschen Skepsis vorhanden war. Bis jetzt haben die Apostel nämlich tatsächlich gemeint, das Heil Jesus gelte nur den Juden. Nur den Juden. Bis zu dem Zeitpunkt haben sie nicht verstanden, dass das Heil in Jesus der ganzen Welt offen ist. Nur den Juden. Darum schickt man jetzt extra 2 Apostel dort an, auf Samaria, zum überprüfen, ob da auch alles mit rechten Dingen zu und her geht. Wollen doch mal schauen, ob die wirklich richtig gläubig sind. Wie merkt man eigentlich, ob jemand richtig gläubig ist? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie bitte? Wenn er am Fischer mautet, je nachdem, ob er Leute vom Velo abschüttelt oder nicht, würde ich dazu sagen. Also, ist noch schwierig, oder? Ist noch schwierig. Wie zeigt Gott dem Petrus und dem Johannes, dass die tatsächlich wirklich gläubig sind? Ganz einfach, indem er ihnen den Heiligen Geist gibt, und zwar in sichtbarer Form, so dass die Apostel merken, die machen die gleiche Erfahrung, wie wir auch gemacht haben. Dass in der Urgemeinde eine gewisse Skepsis gegenüber den Samaritern und den Heiden vorhanden war, zeigt sich darin, dass der Petrus erst nach der Erfahrung beim Cornelius, 2 Kapitel später, Apostelgeschichte 10, sagt: Nun begreife ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Ihr müsst euch vorstellen, bis Apostelgeschichte 10 sagt der Petrus: Ich gehe sicher nicht mit Heiden essen. Geht es eigentlich noch? Mache ich nicht. Und Gott sagt: Mol, das ist schon okay. Nein, Herr, mache ich nicht. Ja, mal Petrus, gang jetzt. Das ist okay, ich will das. Nein, Herr, ich gehe nicht. Das ist nicht in der Ahnung. Das sind Heiden. Heiden. Das ist fast wie Berner. Was weiß ich? Zürcher. Zürcher. Nehmen wir mal Zürcher. Ist jemand aus Zürich? Ja. Das ist schnell weglos. Das Heil gilt nur uns Juden. Und jetzt anscheinend bekehren sich Samariter und die Frage ist, ja, sind die wirklich gläubig? Und heilsgeschichtlich ist ganz, ganz wichtig, dass die Apostel die als wirklich gläubig erkennen. Darum schenkt Gott ihnen den Heiligen Geist in einer zweiten Erfahrung durch die Apostel. Das bewahrt übrigens auch die erste Gemeinde davor, dass es 2 rivalisierende Gruppen gibt. Apostelgemeinde und Nicht-Apostelgemeinde, Judengemeinde und Samaritergemeinde. Vielleicht müssen wir sagen, Gott hat eigentlich hier schon ganz gut gemacht, dass es nämlich nur eine Gemeinde gibt und nicht 2 und 3 und 4 und 27, wie wir heute haben. Wie viele Freikirchen gibt es am Platz tun? Viel zu viel. Fast 40. Stellt euch vor, in der damaligen Zeit hat es auf einmal x Gemeinden gegeben, wo alle, ich meine, hey, das ist ja heute schon ein Riesenpuff. Redet einmal mit ungläubigen Kollegen über Jesus. Und die fragen, ja, wieso bist denn du in der FEG? Und es gibt doch noch, weißt du, ich habe Freunde, die sind in der Pfingstgemeinde. Sind denn die auch gläubig? Yeah! Yeah! Versteht ihr? Wir können es da heute leisten, wir können es eigentlich nicht leisten, wir machen es einfach. Es ist blöd, dass es so ist, ich bedauere es sehr. Damals wäre das der Todesstoß gewesen für die Gemeinde Jesu. Es ist ganz wichtig gewesen, dass es eine Bewegung gibt, eine Bewegung unter den Apostel. Drum heilsgeschichtlich. 2. Stelle, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Also, Martin, mit deiner Begründung, die du vorher gebracht hast, ist eigentlich genau so. Es war wichtig für die Apostel, dass sie herausfinden, das Heil ist auch für die Samariter. Jawohl. Ist gleich nicht alles schlecht, was aus Zürich kommt. Gut, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Die Situation ist die, der Petrus ist beim Cornelius zuhause, bei Heiden zuhause, und er predigt. Und dann kreit der Heilige Geist auf alle Anwesenden und alle fangen an, in die Zunge reden. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, von den Juden also, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn Sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand ihnen das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, da sie doch den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Wie ist jetzt da mit dem Geist Gottes überkommen?